Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem Unter den Linden Spezial, diesmal aus dem Hambacher Schloss. Immer mal wieder verlegen wir Unter den Linden von der Bundeshauptstadt in die Landeshauptstädte, nicht zuletzt um den Föderalismus auch ein Stück weit erlebbar zu machen. Und ich begrüße heute sehr herzlich Alexander Schweizer, den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, gerade neu im Amt, seit 5 Monaten, um genau zu sein. Wir haben uns sehr gefreut über die Einladung hier ins Hambacher Schloss. Das Hambacher Schloss ist etwas ganz Besonderes. Die Wiege der Demokratie wird es auch immer genannt. Es ist ein wichtiger deutscher Erinnerungsort. Wofür steht denn das Hambacher Schloss?
Es steht wirklich auch für den Anfang, für die ersten starken Versuche, eine Demokratie in Deutschland zu errichten. Es steht auch für den Freiheitsgedanken, es steht auch für Schwarz-Rot-Gold, ganz positiv und klar. Und es ist natürlich ein Ort, den wir in Rheinland-Pfalz sehr stark auch als Wiege der Demokratie wahrnehmen und auf den wir sehr stolz sind.
Warum stand die Wiege der Demokratie denn ausgerechnet hier? Hat das einen besonderen Grund?
Ach, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass wir im heutigen Rheinland-Pfalz, damals gab es dieses Land ja noch nicht, schon immer auch inmitten von europäischer Nachbarschaft waren, dass die Einflüsse auch der französischen Revolution gar nicht so weit von uns entfernt waren. Von hier aus betrachtet ist die französische Grenze gar nicht so weit entfernt. Aber natürlich auch die Nachbarschaft zu Baden und viele andere Einflüsse haben auch dazu geführt, dass der Gedanke der Demokratie, der Revolution hier in der Region immer wieder durchgekommen ist und auch Menschen inspiriert hat.
Die Forderungen der Menschen damals hier im Hambacher Schloss waren ja durchaus modern, oder?
Die waren modern und die sind eigentlich noch heute aktuell. Es ging um Meinungs- und Pressefreiheit. Es ging auch um Freiheit von Unterdrückung durch autoritäre oder damals monarchische Strukturen. Es ging auch um soziale Fragen. Es ging um Chancen, Lebenschancen. Es ging um das Zusammensein in Europa. Man hat sich damals auch hier in der Pfalz sehr stark an damaligen polnischen oder an französischen Vorbildern orientiert. Also da war ganz viel dabei, was uns bis heute noch mit Leidenschaft erfüllt.
Ja, wenn wir heute auf unsere Demokratie schauen, wir haben einen Krieg im Osten, der Zustand der Demokratie im Westen, vor allem wenn wir jetzt gerade auf Frankreich schauen, ist durchaus an der einen oder anderen Stelle bedenklich. Wie aktuell ist denn der Geist von Hambach, was würden Sie sagen?
Ich glaube, der war nie nicht aktuell, der ist immer aktuell. Weil Hambach natürlich auch deutlich gemacht hat, Demokratie war in der deutschen Geschichte nicht einfach da oder ist uns wie das gute Wetter begegnet, sondern sie musste immer erkämpft werden. Sie war auch oft bedroht und das ist ja auch in der Geschichte des 20. Jahrhunderts auch Teil des deutschen Schicksals gewesen, dass wir auch Diktaturen hatten und die Demokratie sich dann erst wieder zurückkämpfen musste und durchgesetzt wurde. Der Geist von Hambach, nämlich, dass Menschen sich frei begegnen und dass sie gemeinsam für Demokratie eintreten und dass man Demokratie auch immer wieder begründen und erkämpfen muss, das ist bis heute aktuell in Deutschland, aber auch in ganz Europa und darüber hinaus.
Müssen wir konstatieren, dass diese Kombination des Wertekanons von Hambach, also einerseits die freiheitlichen Bestrebungen, aber auch gleichzeitig das nationalistische, dass das in der Bundesrepublik ja ein Stück weit verankert ist, aber ist das auch etwas, was in Gefahr gerät oder in Gefahr ist?
Also ich würde den Aspekt des Sozialen auch noch mit hinzufügen. Es ging auch immer um Freiheit von Unterdrückung und auch Freiheit zu leben und sein Leben zu gestalten. Natürlich ist das nicht nur bis heute aktuell, sondern wir sehen ja auch, dass die Demokratie nicht unumstößlich anerkannt ist. Und wir sehen auch, dass demokratische Staaten sich auch zurückentwickeln können, dass sie erfrieren können, dass sie auch in autoritäre Staaten sich zurückentwickeln können. Wir erleben das leider auch in Europa. Und insofern ist Hambach nicht nur etwas, was für die Geschichtsbücher relevant ist, sondern es mahnt uns auch, die Demokratie im Kern immer wieder auch neu zu begründen und nicht für selbstverständlich zu halten.
Ich hatte eben das Nationalistische gesagt, meinte aber natürlich das Nationale bezüglich des Wertekanons. Würden Sie sagen, dass der Umgeist nationaler Egoismen, die wir ja durchaus in Europa an der einen oder anderen Stelle sehen, dass das auf dem Vormarsch ist?
Ich habe leider allzu oft den Eindruck, wenn ich mich in Europa umschaue, dass es um Europa schon besser stand, Das sage ich als jemand, der ganz in der Nähe der deutsch-französischen Grenze aufgewachsen ist. Ich habe Europa immer als Ort der Sehnsucht erlebt, also als Ort, der sich mit meinen persönlichen Wünschen nach Freiheit und nach europäischer Reisefreiheit und Möglichkeiten, mich zu verwirklichen, immer sehr stark verbunden hat. Und so war es in meiner Generation bei vielen so. Und ich bin ja 1973 geboren und habe sehr stark den Zeitenriss 1989, 1990 erlebt und hatte damals ein sehr euphorisches Gefühl, dass jetzt alles gut ist auf der Welt und die Dinge sich zum Positiven entwickelt haben. Und jetzt, ja, über zwei Jahrzehnte später, habe ich doch schon, wie viele andere meiner Generation, eine Ernüchterung. Der Krieg ist zurück in Europa nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir sehen Nationalismus, auch autoritäre Züge. Wenn ich nach Ungarn schaue, das belastet mich sehr. Und wir sehen natürlich auch, dass die Kräfte, die dazu beitragen wollen, dass die Demokratien sich wieder zurückentwickeln, dass die in allen europäischen Staaten und Gesellschaften an Rückenwind gewonnen haben. Und deshalb, diese europäische Leidenschaft habe ich persönlich nicht verloren, aber ich glaube, man muss wieder sehr stark um den europäischen Gedanken kämpfen.
Das heißt, der zweite Wert von Hambach, nämlich das Nationale, ist in Gefahr ein Stück weit, weil es ins Nationalistische auch umschlägt?
Ja, natürlich war damals dieser patriotische Gedanke auch stark davon geprägt war, die Kleinstaaterei in Deutschland zu überwinden und zu einer Zusammenarbeit zu kommen. Aber das ist ja was ganz anderes als Nationalismus. Nationalismus ist ja auch wirklich der Gedanke, dass man anderen Nationen, auch Nachbarn, gegenüber feindlich, gegnerisch mindestens gegenüber treten sollte. Und das hat natürlich mit einer Vorstellung von Europa, wie ich sie habe, gar nichts zu tun. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. So hat Willy Brandt es uns aufgetragen. Und das prägt meine Vorstellung von Europa nach wie vor sehr stark, dass wir zusammenarbeiten sollen und dass wir gemeinsam auch schauen sollen, dass wir die großen Aufgaben in der Welt bewerkstelligen. Und dazu braucht es Europa, wenn es um die Frage von Frieden geht, um Sicherheit geht, wenn es um die Fragen auch der wirtschaftlichen Entfaltung geht, auch wenn es um die Frage des Klimawandels geht. Das kann keine Volkswirtschaft, keine Gesellschaft alleine machen. Dafür brauchen wir Europa. Es scheint mir aber momentan so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein bei vielen.
Die Basis der Demokratie ist ja das Vertrauen, auch das Vertrauen der Bürger in die gewählten Vertreter, politischen Vertreter. Politik zu machen heute auf allen Ebenen, ob nun Kommunalpolitik, Landes-, Bundespolitik bis zur Europapolitik, ist ja durchaus gleichbedeutend mit einem Werben um Vertrauen und damit auch um ein Werben um die Demokratie selbst, kann man das so sagen?
Ganz bestimmt. Ich glaube, dass dieses Werben hört nie auf. Das ist nicht immer nur so ein vordergründiges, ich rühre die Trommel. Das hat auch nicht immer nur was mit Marketing zu tun, sondern man kann auch in Politik werben für Demokratie durch verlässliches, gutes Handeln, Regierungshandeln, ordentliches Arbeiten. Das hört sich fast ein bisschen konservativ an, aber ich glaube, das sind Werte, die nach wie vor eine Rolle spielen. Wer in der Demokratie das Privileg hat, Politik machen zu dürfen, der hat auch eine Aufgabe und mit der Aufgabe kann man auch für Politik werben.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, Sie sind jetzt ungefähr seit 5 Monaten im Amt, sind ja durchaus in große Fußstapfen getreten. Kurt Beck, Malu Dreyer, die ja sehr beliebt war hier in Rheinland-Pfalz, jetzt Sie. Das ist durchaus wahrscheinlich eine herausfordernde Aufgabe. Nah bei den Leuten sein, haben die beiden sich immer so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Das sei gerade in Rheinland-Pfalz besonders wichtig. Ist das bei Ihnen auch so etwas, was Sie verinnerlicht haben?
Absolut, absolut. Das hat mich schon mein ganzes politisches Leben übergeprägt, nicht erst seit ich Ministerpräsident sein darf, sondern da sein, ansprechbar sein, tatsächlich auch sich nicht verstecken hinterm Schreibtisch, das gehört auch zu Rheinland-Pfalz. Hier wird schnell auch ein vertrautes Wort gefunden, hier wird auch schnell mal du gesagt, das ist auch gut so. Und wir sind ein sehr kommunikatives Völkchen und das macht es leicht, aber es ist auch deutlich, dass jemand, der sich der mit Menschen fremdelt, doch in der rheinland-pfälzischen Politik es mindestens schwer haben wird. Und darum glaube ich, dass ich da ganz gut aufgehoben bin, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe, auch gerne auf Menschen zugehe und da auch keine Berührungsängste habe.
Wie gesagt, Sie sind jetzt Nachfolger von Malu Dreyer als Ministerpräsident. War das so etwas, was Sie schon immer in Ihrem Kopf hatten, so ein Karriereplan, ich möchte Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden?
Offen gesagt, nein. Nein,
also nicht schon in jungen Jahren am Tor gerüttelt oder ähnliches?
Nein, das gab es bei mir nie. Und ich war schon recht jung politisch interessiert, aber ich war nicht interessiert daran, über Ämter nachzudenken. Das war einfach sehr, sehr weit von mir entfernt. Ich bin Arbeiterkind vom Dorf, bin gar nicht so weit von hier auch aufgewachsen in der Südpfalz. Und alleine darüber nachzudenken, mal Abgeordneter zu werden, das war nicht so angelegt bei meiner Herkunft und in meiner Familie. Und insofern wäre das völlig abwegig gewesen, auch darüber nachzudenken, mal Ministerpräsident zu sein. Das hat sich im Laufe der Jahre dann ergeben und hat sich entwickelt. Ja, das stimmt, aber ich habe das nicht mir mit 14, 15 geträumt oder vorgestellt. Also das kann ich wirklich für mich ausschließen.
Mhm. Mit 16 sind Sie, glaube ich, in die SPD eingetreten.
Ein bisschen jünger sogar.
Ein bisschen jünger sogar schon.
Bei den Jusos, der Jugendorganisation der SPD, war ich schon mit 14, 15. Bin damals mit dem ganzen Freundeskreis, mit der Clique hingegangen. Mich hat da dieser politische Virus so erreicht, dass ich ihn nie wieder losgeworden bin und meine Leidenschaft für Politik eigentlich nie verloren habe seither.
Das war ja ungefähr die Zeit, als auch die Wende kam dann, etwas davor. Aber gerade zu Wendezeiten hat ja ein Rheinland-Pfälzer Geschichte geschrieben oder Weltgeschichte dann auch geschrieben mit der Einheit, der nun von der anderen Partei kam, nämlich von der CDU, Helmut Kohl. Warum tritt man in diesen Zeiten bei den Jusos ein und nicht bei der CDU?
Ach, ich war gefühlt kein Konservativer und das bin ich ja bis heute nicht geworden. Und ich habe damals mit 14, 15 mich so ein bisschen umgeschaut und mir überlegt, was könnte denn zu mir passen. Und wenn ich die Anekdote erzählen darf, Heiner Geißler war gar nicht so unbedeutend für meinen Schritt zur SPD zu gehen. Nun, damals CDU-Generalsekretär und er war bei meiner Schule in Bad Bergzabern, war er mal eingeladen und hat dann in der Aula mit Schülerinnen und Schülern diskutiert. Und er hat wortgewandt und akzentuiert, wie man ihn kennt, sehr stark über die SPD geschimpft. Und da habe ich gedacht, das muss ja eine interessante Partei sein.
Genau das Gegenteil erreicht.
Bei mir hat das Gegenteil erreicht. Und dann habe ich mich für die SPD interessiert und bin dann zu den Jusos gegangen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und bin aber auch offen gesagt jetzt nicht schon als formvollendeter Sozialdemokrat eingetreten. Dafür war ich einfach zu jung, sondern ich habe mich interessiert. Themen waren für mich relevant. Das Thema aufkommender Rechtsradikalismus schon damals hat mich sehr stark politisiert. Und dann bin ich dabei geblieben und es ist ja einfach ein großer Teil meines Lebens geworden bis heute. Jahrelang ehrenamtlich und irgendwann wurde ich Abgeordneter und dann war es mehr als Ehrenamt.
Sie sagten ja gerade, Sie wären quasi mit einer ganzen Clique da eingetreten. Ist es so, wenn man so früh auch in eine Partei eintritt, dass es so eine Art zweite Familie auch wird? Was für eine Rolle spielt die Partei, wenn man so jung eintritt?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Ich glaube, man kann es schon wirklich auch vergleichen. Es gibt ja den Begriff der politischen Heimat. Aber natürlich ist für mich die Sozialdemokratie und die Menschen, die ich seither kennengelernt habe und die auch Freunde geworden sind, auch wirklich meine Heimat, ein Stück meiner Heimat. Nicht das einzige Stück meiner Heimat, dazu habe ich tatsächlich das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, der Ort, in dem ich heute lebe, meine Familie, aber schon auch die Sozialdemokratie als Teil meiner Familie.
Auch ein Stück weit eine Identität?
Ja, ich glaube, das ist ein großer Begriff, aber man kann es natürlich nicht komplett von sich weisen. Also mich prägt es natürlich. Ich habe viele, viele Jahre, die längste Zeit meines Lebens, mit Themen der Politik zugebracht, mit politischem Engagement zugebracht. Und es ist schon Teil meines Seins, mich als Sozialdemokrat zu verstehen, mich als Demokrat zu verstehen. Ich glaube, ich könnte in diesem Leben nicht mehr unpolitisch werden. Und das hat nämlich auch mit Funktionen oder mit Ämtern gar nichts zu tun. Ich könnte... Es wird nicht mehr so sein, dass ich mich in meinem Leben nicht mehr für Politik interessiere.
Ist das auch ein bisschen Geheimnis von einer Kraft einer Partei, wie die Mitglieder es leben, der Zusammenhalt, die Identität, alles das, was Sie beschrieben haben?
Ich glaube, so ist es. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur in meiner politischen Partei so, das erlebe ich auch bei anderen demokratischen Parteien, dass das Engagement der Einzelnen, das sich mit anderen verbindet, einfach auch diese demokratische Kraft ausmacht, die Überzeugung, sich einzusetzen, auch schwierige Zeiten zu überwinden, andere zu überzeugen, auch begeistert zu sein, auch das gehört zu einer Demokratie dazu und andere dann auch mit zu begeistern, das ist ja etwas, was zur Demokratie im besten Falle auch gehört, dass man gemeinsam etwas erreichen will und dass der Einzelne und die Einzelne dazu beiträgt, aus innerer Überzeugung und Leidenschaft, das ist ja etwas, was auch so eine besondere Würde der Demokratie ausmacht. Es ist ja nicht nur Interessensvertretung, es ist ja nicht nur kleinteilig um einzelne Fragen ringen, sondern es geht schon darum, dass man eine Vorstellung hat, wie diese Gesellschaft, in der wir leben, sich entwickeln soll und dass man selbst einen Beitrag dazu leistet. Das ist schon etwas, was Demokratie auch ausmacht.
Mhm. Wenn man sich die Parteien heute anschaut, vor allen Dingen die Volksparteien, findet ja eher eine Erosion der Volksparteien statt. Der Zuspruch, den es in der Zeit, als Sie auch in die Partei eingetreten sind, noch gab, den gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Würden Sie sagen, dass sich das über die Jahre auch verändert hat, dass der Zusammenhalt der Partei nicht mehr der ist, der man noch vor einigen Jahren war?
Ich glaube, es hat sich gezeigt, dass Parteien natürlich auch immer Spiegelbild der Gesellschaft sind. Und da hat natürlich das Thema Individualisierung und Möglichkeiten, sich zu engagieren, auch außerhalb von politischen Parteien und trotzdem politisch zu sein, das spielt schon auch eine Rolle. Ich treffe ganz viele junge Menschen, Menschen jeden Alters, die sehr engagiert sind, die sich einsetzen, die im Ehrenamt vieles tun, aber die dafür nicht eine politische Partei brauchen. Ich sage auch ganz oft, auch manchmal in Diskussionen, um tatsächlich alles zu erreichen, was dir wichtig ist, solltest du vielleicht sogar über die Initiative, in der du dich engagierst, hinausgehen, dich auch demokratisch in der Partei engagieren. Aber natürlich gibt es da manchen Vorbehalt, weil man Sorge hat, dass man nicht mehr komplett selbstständig dann auch argumentieren und diskutieren darf, was ja nicht stimmt. Oder Sorge hat, dass man zu schnell auch in Abhängigkeiten kommt und vielleicht auch in hierarchische Verhältnisse kommt, was auch nicht immer stimmt. Aber natürlich ist die Skepsis gegenüber politischen Parteien größer geworden. Aber ihre Bedeutung hat sich aus meiner Sicht nicht verloren, weil wer soll denn demokratisches Miteinander organisieren in Parlamenten, von der Ortsebene, vom Dorf bis zum Bundestag, wenn es nicht politische Parteien sind.
Sie sprechen das Richtige an eigentlich. Also das Engagement in politischen Institutionen ist ja ein ganz wichtiges, ist ja ein Teil, sozusagen so ein Stück auch das Fundament unserer Demokratie. Mit wie viel Sorge sehen Sie das denn, dass gerade das nicht mehr so ist? Oder wenn wir Richtung Osten schauen, ist es ja sogar so, dass Bürgerräte oftmals politisches Engagement in Parteien untergraben oder dass das dann auf andere Ebenen ziehen. Gefährdet das unsere Demokratie sowas?
Es verändert sie zumindest und ist eine Herausforderung, weil eigentlich unsere Demokratie, die sehr stark auf Repräsentativität, Parlamentarismus abstellt, natürlich auch Verbindlichkeiten braucht. Und politische Parteien haben ja eine innere Verbindlichkeit. Es gibt eine Programmatik, es gibt gute demokratische Traditionen, es gibt demokratische Abstimmungsprozesse, die auch Verlässlichkeit darstellen. Das gilt für die demokratischen Parteien insgesamt. Und das kann man nicht ersetzen durch spontane, rein auf Initiative aufbauenden Mitbestimmungsprozessen. Dafür sind unsere Institutionen nicht ausgerichtet. Und darum glaube ich, dass demokratische Parteien auch immer wieder erklären können müssen, dass sie eigentlich nicht ersetzbar sind, wenn es darum geht, diese Tradition, die wir in Deutschland haben, nämlich mit einem starken Parlamentarismus, zu erhalten. Und ich bin da auch sehr offensiv. Ich sage, mir hat noch keiner gezeigt, wie man die demokratischen Parteien durch etwas Besseres ersetzen konnte. Wir nehmen ja immer wieder wahr, es gibt Wählergruppen etc. Aber ich stelle dann oft auch fest, dass diese Verbindlichkeit, diese programmatische Verbindlichkeit über alle staatlichen Ebenen da fehlt und wir dann spüren, über das örtliche Prinzip hinaus fehlt die Möglichkeit, dann auch Demokratie insgesamt zu gestalten. Und das braucht es aber.
Sie sagten, Sie wären in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Ich habe gelesen, Sie sind auch eine ganze Zeit lang auf dem Schiff unterwegs gewesen, ja. Binnenschiffer. Ja. Also haben damit auch ein Stück weit der Welt ja doch immer noch gesehen, also den Fluss zumindest drauf und runter. Wie sehr hat Sie das geprägt und was hat Ihnen das mitgegeben?
Also mein Vater ist Binnenschiffer oder war Binnenschiffer, heute ist er in Rente. Und ich ich denke erst als Erwachsener darüber nach, wie es mich geprägt hat, weil das war meine Kindheit, mein Normal. Aber tatsächlich bin ich in den ersten 5 bis 6 Jahren an Bord aufgewachsen, weil es ansonsten nicht möglich gewesen wäre, als Familie zusammenzuleben, weil das ist kein Job, den man von morgens um 9 bis nachmittags um 5 macht, sondern man lebt an Bord und man ist einfach lange unterwegs. Und ich war da mit an Bord und bis dann die Schulpflicht gewunken hat und dann hat meine Mutter, glaube ich, damals gesagt, jetzt gehen wir an Land und dann geht der Alexander noch ein paar Monate in den Kindergarten und dann auch in die Schule und so war es dann auch bei mir. Aber es prägt mich sehr stark, weil ich einfach sehr früh schon unterwegs war, sehr früh einfach auch gesehen habe, wie wichtig Arbeit ist. Die Arbeit war nämlich das Präsente an Bord. Alle an Bord waren da, weil sie ihren Job machen, der manchmal auch rund um die Uhr ging, wenn sich ein solches Schiff bewegen muss und die Fracht rechtzeitig abgeliefert werden muss. Und wie sehr auch Zusammenhalt wichtig ist, auch in so kleinen Gruppen, wie an Bord eines Binnenschiffs ist. Und das hat mich schon sehr geprägt. Mhm. Auch die Neugierde, unterwegs zu sein, das finde ich jetzt in meiner heutigen Aufgabe wieder. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs und das macht mir nichts aus, weil ich das offensichtlich schon als Kind so erlebt habe.
Mhm. Sie haben sich in Ihrer Jugend ja auch durchaus für Sport interessiert. Ich glaube, als Basketballer waren Sie da durchaus unterwegs, aber haben irgendwann gesagt, also Parteiengagement und Sport, beides geht nicht. Das ist aber für einen Jugendlichen eher untypisch, dass man sich nicht für den Sport entscheidet, oder? Ist Ihnen das schwer gefallen?
Ja, ich muss jetzt allerdings sagen, also es ist jetzt nicht, ich war Basketballer, aber das größte deutsche Basketballtalent ist bei mir jetzt nicht verloren gegangen, als ich aufgehört habe, Basketball zu spielen. Da muss ich sagen, ich habe das gern gemacht, aber ich war schon damals sehr politisch interessiert und dann irgendwann war klar, dass die Zeit, die ich im Ehrenamt für Politik zubringe, nicht vereinbar ist mit 3-4 Mal die Woche Training und am Wochenende Spiele. Und dann ist immer mehr die Politik in den Vordergrund gewachsen.
Aber Sport hat Sie nicht ganz verlassen. Sie sind Fan des ersten FC Kaiserslautern, richtig?
Ja, genau. Also ich bin nach wie vor natürlich, ich schaue gerne Basketball, ich schaue gerne Fußball. Aber es ist halt vor allem die Zuschauerrolle im Sport zurzeit, die mir liegt.
Interessant fand ich, dass Sie ja so, wie man, wenn man das liest, ein Mensch sind, der durchaus auch mal versucht, neue Wege zu gehen. Und Sie haben sich vor einigen Jahren entschieden, vegan sich zu ernähren und zu leben. Wie schwierig ist das, auch gerade als Politiker, das durchzuhalten?
Es wird leichter. Es ist leichter geworden in den letzten Jahren. Ich habe das tatsächlich schon vor ein paar Jahren begonnen.
Gab es da einen Auslöser?
Och, ich glaube, das war einfach ein Experiment. Ich wollte es mal ausprobieren. Es gab in meinem Bekanntenkreis ein, zwei Freunde, die es ausprobiert haben. Das hat mich neugierig gemacht. Dann habe ich damit begonnen. Es war schon auch eine ethische Entscheidung, die mich da auch ein bisschen bewogen hat. Da bin ich dabei geblieben und bis heute ist es so. Es war am Anfang ein bisschen kompliziert. Man musste dauernd erklären, warum man das macht. Es war auch nicht so einfach, immer auch Produkte zu finden. Das hat sich deutlich verbessert. Weil es jetzt nicht mehr so ist, dass es niemand mehr macht, sondern es gibt schon noch ein paar mehr. Das macht es einfacher und ja, wenn ich unterwegs bin, findet sich auch immer was. Schauen Sie mich an, also bisher hat es uns gut geklappt, dass ich doch über die Runden gekommen bin.
Fühlt sich gut an sozusagen. Stichwort ausprobieren, das haben Sie gerade gesagt. Sie waren ja als SPD-Fraktionsvorsitzender auch einer der Architekten dieses Dreierbündnisses der Ampel in Rheinland-Pfalz. Damals ein gewagtes Experiment, ein so lagerübergreifendes Dreierbündnis, oder?
Ja, also zum Glück war ich nicht der einzige Architekt, da war ich ganz froh, weil Malu Dreyer hat damals gesagt, wir versuchen das, wir bekommen das hin in Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, ohne sie hätte es auch nicht geklappt. Gehört aber auch zur Wahrheit dazu. Wir hatten auch starke Partner bei den Grünen, bei der FDP bis heute, die gesagt haben, wir treten auch als Person dafür ein, dass wir dieses Experiment ausprobieren. Und es ist bis heute ein Erfolgsmodell. Wir sind eine stabile Landesregierung, sehr handlungsfähig. Und wir waren natürlich auch ein bisschen stolz darauf, dass es dann auch eine Berliner Ampel gab. Hat ja leider nicht so gut geendet, aber wir in Rheinland-Pfalz sind nach wie vor eine stabile, eine gute Ampel und das wollen wir auch fortsetzen.
Was ist denn das Geheimnis der Ampel in Rheinland-Pfalz, wenn man sieht, dass sie im Bund so krachend gescheitert ist?
Also zur ganzen Wahrheit gehört, dass natürlich auf Bundesebene ein paar Themen zu entscheiden sind, die man auf Landesebene nicht hat. Wir haben natürlich jetzt nicht die großen Fragen von Krieg und Frieden und militärischen Einsätzen und Waffenlieferungen auf der Landesebene. Das kann natürlich eine Koalition mal vor Herausforderungen stellen, das merkt man ja. Wir haben auch nicht die großen Fragen der Fiskalpolitik. Die beschäftigen uns, aber die haben wir nicht zu entscheiden. Und mir würden ein paar Beispiele mir einfallen. Ich glaube auch, es liegt ein bisschen an den handelnden Personen.
Mhm. Und was machen Sie besser als Olaf Scholz?
Also das würde ich schon mal als Frage gar nicht beantworten wollen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass wir das Glück haben in Rheinland-Pfalz, dass wir sehr professionell, auch ein bisschen entspannt miteinander umgehen. Wir haben einfach eine gute Tonlage miteinander, wir sprechen sehr viel, das ist wirklich so. Wir stimmen alles ab. Mir ist wichtig, auch als Ministerpräsident immer auch deutlich zu zeigen, dass ich auch verstehe, was grüne Positionen sind, was FDP-Positionen sind, die Position meiner politischen Farbe, der SPD, mit einzubringen. Aber nicht zu glauben, ich bin dann ein guter Ministerpräsident, wenn ich die Partner überrumpelt habe oder so. Das ist gar nicht, wäre wirklich fatal. Es ist wichtig, dass alle sich wiederfinden und dass alle sagen, guck mal, da ist jetzt ein Kompromiss gefunden worden, hinter dem wir alle stehen können. Auch übrigens Kompromisse nicht zu verdammen, sondern zu sagen, wir sind stolz darauf, dass wir Kompromisse finden. Und Kompromisse machen uns nicht schwach, sondern stark, weil wir in diesen Zeiten zeigen, Demokraten können zusammenarbeiten. Das kriegen wir, ich finde, ganz gut hin in Rheinland-Pfalz und ich halte das auch durchaus für ein gutes Beispiel für andere Ebenen.
Wenn ich dann nicht nach Olaf Scholz fragen soll, frage ich mal nach der FDP. Ja. Ist das eine andere FDP in Rheinland-Pfalz? Stichwort Volker Wissing, der ja nun auch aus der FDP ausgetreten ist, um in der verbleibenden Regierung tatsächlich auch zu bleiben. Er war vorher hier in Rheinland-Pfalz. Ist das tatsächlich ein anderer Ansatz der FDP hier im Land als im Bund?
Jetzt bin ich kein großer FDP-Kenner, was die Bundesebene angeht. Ich kann aber über die FDP in Rheinland-Pfalz wirklich nur Gutes berichten. Und das ist, glaube ich, etwas, was es der Ampel erleichtert. Sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP habe ich es mit starken Gesprächspartnern zu tun, die ihre Themen sehr stark auch im Vordergrund haben. Der wird auch sehr sachlich diskutiert und es wird immer auch der Kompromiss gesucht. Und man überfordert sich nicht gegenseitig. Also ich habe da wirklich nur Gutes zu berichten über unsere Koalitionspartner. Und darum funktioniert es auch gut.
Ein Thema, was in Rheinland-Pfalz eine große Rolle spielt und die Politik wahrscheinlich auch immer noch dominiert, ist die Flut im Ahrtal. Inwiefern haben Sie in Ihrer politischen Arbeit da immer noch mit zu tun?
Also ich habe sehr intensiv damit zu tun. Wir haben regelmäßig im rheinland-pfälzischen Kabinett, lassen wir die Ressorts berichten über den Fortgang der Wiederaufbauthemen. Ich versuche auch sehr regelmäßig im Ahrtal zu sein. Ich habe regelmäßig auch Gesprächsthemen, Gesprächspartnerinnen und Partner aus dem Ahrtal. Wir haben das Thema Wiederaufbau mit einem hohen Druck versehen. Wir sind sehr gut vorangekommen, was den Wiederaufbau angeht. Wir haben im Bereich der Entschädigung der Wiederaufbauthemen hohe Quoten, was die Genehmigungen und Bewilligungen angeht. Es bleibt ein Thema. Wir kommen aber ordentlich voran und wir haben auch viele Konsequenzen gezogen aus der Flutkatastrophe. Ich hatte gerade vor wenigen Tagen Gelegenheit, mit unserem Innenminister ein neues Lagezentrum im Bereich des Katastrophenschutzes einzuweihen, das in wenigen Wochen auch rund um die Uhr die Lage in Rheinland-Pfalz beobachten wird, wenn es um Starkwetter, Starkregen- und Unwetterereignisse geht, wenn es um Katastrophenereignisse geht. Also Sie sehen daran, dass das Thema Ahrtal ein sehr präsentes ist, aber wir sind sehr stark auch in der Umsetzung von Lehren aus der Ahrtal-Katastrophe und der Flutkatastrophe sind.
Wenn man sich die Umfrageergebnisse der SPD zurzeit anschaut, dann sind sie nicht mehr so, wie sie mal waren. Ich sage es mal so, rund 21%, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist ja doch eine Ecke weg von dem letzten Wahlergebnis, was Malu Dreyer dann zur Ministerpräsidentin gemacht hat. Liegt das auch so ein bisschen an der Geschichte mit der Ahrtal-Flut und wie wollen Sie es ändern? Wie wollen Sie es anpacken, von diesen 21% wieder hochzukommen?
Also tatsächlich, glaube ich, muss man in diesen Zeiten, und das wird wahrscheinlich noch eine Weile so bleiben, davon ausgehen, dass Umfragen, die nach der Situation in Bundesländern fragen, ein bisschen auch durch die bundesweite Debattenlage und Stimmung geprägt sind. Das gilt für alle Parteien und so ist es auch in Rheinland-Pfalz. Mit 21% sind wir immer noch ein ganzes Stück über dem Bundesschnitt der SPD. Aber mir reichen 21% überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir wollen da auch.
Sie sind auch 10% hinter der CDU, ne?
Bitte?
10% liegen Sie damit hinter der CDU.
Ja, das sind die Umfragen. In den Ergebnissen wird es aber auch wieder anders sein. Wir hatten in den vergangenen Jahren, man muss schon fast sagen Jahrzehnten, seit 1991 immer wieder die Situation, dass wir in den Umfragen mal hinter der CDU waren. Bei den tatsächlich relevanten Umfragen, das ist nämlich dann immer auch die Landtagswahl gewesen, hatten wir immer die Nase vorn und ganz häufig auch sehr deutlich vorn. Ich glaube, dass das in Rheinland-Pfalz etwas ist, was sehr stark auch geprägt ist von bundesweiten Stimmungen. Und wenn es dann zu Landtagswahlen geht, sind die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer dann immer sehr stark auch in der Wahrnehmung. Jetzt geht es aber um Rheinland-Pfalz, jetzt geht es darum, wer regiert das Land weiter, um welche Themen geht es, wer soll Ministerpräsident sein oder bleiben. Und darum bin ich ganz zuversichtlich, dass wir im wahrscheinlich Frühjahr 2026, vielleicht März 2026, wenn die nächste Landtagswahl ansteht, auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wieder stabil vorne sein werden.
Wenn man sich die Umfragen anschaut, ist es vor allen Dingen ein ganz hoher Vertrauensverlust bei den Jugendlichen, was Politik angeht. Wie lässt sich das drehen? Wie kann man Jugendliche heute wieder ansprechen?
Also zunächst mal muss man sich vornehmen, mit Jugendlichen auch in Kontakt zu sein und nicht einfach sagen, das ist uns egal. Mir ist es ganz bestimmt nicht egal. Im Gegenteil, mir ist sehr wichtig, dass auch jüngere Menschen, die junge Generation sieht, da ist jemand in der Verantwortung der Politik als Ministerpräsident, dem ist es wichtig, wie Zukunftschancen sind. Darum habe ich auch in meiner ersten Regierungserklärung schon sehr stark über das Thema Schule und Bildung gesprochen. Darum habe ich in meiner ersten Regierungserklärung schon deutlich gemacht, mir ist wichtig, dass auch die Regionen und die kleinen Dörfer und die Gemeinden sehr, sehr stark unterstützt werden. Da wohnt die Mehrheit der Menschen in Rheinland-Pfalz, auch der Familien, der jungen Menschen. Und mir ist wichtig, dass wir über Beteiligung sprechen, dass wir über Angebote zur Beteiligung sprechen, aber auch, dass wir mit konkreten Angeboten auf junge Menschen zugehen. Und ich persönlich bin ja, wie ich schon gesagt habe, sehr viel unterwegs und höre sehr genau zu, bin sehr interessiert, versuche auch im Gespräch zu sein. Und das ist mein Angebot und ich glaube, das gilt für alle Generationen, aber eben auch für junge Menschen.
Polykrisen, die diese jungen Menschen, die diesen jungen Menschen begegnen, uns auch, aber junge Menschen betrifft es vielleicht auch noch stärker, weil es sie einfach persönlich auch noch mal stärker anspricht. Ein großes Thema für den Bundestagswahlkampf ist sicherlich die wirtschaftliche Entwicklung. Die wirtschaftliche Entwicklung geht auch nicht an Rheinland-Pfalz ganz spurlos vorbei. Sie haben hier einen durchaus relevanten größeren Automobilhersteller im Lande. Sie haben Chemiestandorte hier im Lande, energieintensive Industrien. Also Rheinland-Pfalz ist durchaus auch ein Industriestandort. Nicht so ganz einfach oder sind Sie sehr optimistisch, was die Industriestandortentwicklung in Rheinland-Pfalz angeht?
Ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall für mich ein ganz klarer Schwerpunkt auch in Zukunft sein wird, diesen Industriestandort Rheinland-Pfalz zu schützen, zu unterstützen und zu bewahren. Wir sind in Rheinland-Pfalz immer stolz darauf gewesen, dass wir uns nie auf den Weg gemacht haben, anderer Länder, auch in Europa, zu sagen, uns reicht Dienstleistungen und Finanzwirtschaft und damit sind wir dann glücklich. Das war für Rheinland-Pfalz nie eine Option. Wir sind auf Platz 3 der Industrieländer in ganz Deutschland, was die Schwerpunkte in der Wertschöpfung angeht. Wir sind sehr stark, was den industriellen Mittelstand angeht. Wir haben die großen Namen in der chemischen Industrie, in der pharmazeutischen Industrie. Wir haben hier unweit von hier in der Pfalz auch ein großes LKW-Werk eines großen namhaften deutschen Herstellers, der international erfolgreich ist. Mir ist wichtig, dass das auch alles so bleibt und sogar auch noch stärker wird. Wir hatten im vergangenen Jahr 2023 den Höchststand der industriellen Investitionen in Rheinland-Pfalz. Das heißt, es zeigt sich, die Industrieunternehmen in Rheinland-Pfalz glauben an den Standort. Sie wissen auch, dass neue positive Standortentscheidungen jetzt schon getroffen sind. Große namhafte Unternehmen haben angekündigt, dass sie sich in Rheinland-Pfalz niederlassen. Im Bereich der Pharmazie, der pharmazeutischen Industrie, Eli Lilly, ein großes internationales Unternehmen. Novo Nordisk hat seinen Standort hier erhalten, AbbVie in Ludwigshafen will sich hier auch mit Investitionen stark verankern. Das gibt mir Zuversicht, aber ich sage auch, wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Wir versuchen in Rheinland-Pfalz durch Bürokratieabbau ein klares Zeichen zu setzen. Wir haben im Bereich der Biotechnologie ein Cluster geschaffen, das, glaube ich, weit über Deutschland hinaus attraktiv ist. Große namhafte Impfstoffhersteller, die Sie kennen, sind in Rheinland-Pfalz tätig und ziehen andere an. Aber ich will auch sagen, wir brauchen eine stärkere Unterstützung, was die Energiekosten angeht. Ich saß gerade gestern Abend zusammen mit Chemieunternehmen aus ganz Rheinland-Pfalz. Die haben mir deutlich gesagt und mich dabei unterstützt, dass ich mich auch weiterhin in Berlin dafür einsetze, dass es eine Deckel gibt, was die Netzentgelte angeht. Habe ich auch im Deutschen Bundestag jetzt darüber gesprochen und auch an alle demokratischen Kräfte appelliert, da jetzt nicht taktisch Halt zu machen und zu sagen, wir warten noch bis zum Frühjahr 2025, sondern jetzt zu entscheiden, dass die Netzentgelte günstiger werden, dass dadurch Verlässlichkeit kommt. Ich habe vor wenigen Tagen mit der Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen darüber gesprochen, dass wir auch eine Regulatorik brauchen, die die chemische Industrie und alle andere Industriebranchen unterstützt. Also da bin ich sehr stark auch, ich sage es ganz offen, auch Vertreter auch des Industriestandortes und kämpfe für die Industrie in Rheinland-Pfalz, weil daran ganz viele Arbeitsplätze in allen Regionen hängen.
Ich höre dabei aber auch ein Stück weit Kritik an der Ampel. Hätte man da nicht viel früher schon, gerade Stichwort Entbürokratisierung und Ähnliches, einfach bessere Bedingungen für die Wirtschaft, hätte man das nicht viel früher angehen müssen?
Ach, das Interessante ist, die Ampel hat nun wirklich jetzt auch in Berlin ein Imageproblem. Das kann man ja gar nicht anders beschreiben. Aber irgendwann wird noch mal jemand auf die Bilanz der Ampel schauen und wird sagen, okay, die haben ja immerhin ein Stück weit den Reformstau der Regierungszeit von Frau Merkel aufgelöst. Es gab einen richtig starken Aufwuchs, was die erneuerbaren Energien angeht. Der Netzausbau ist vorangegangen. Planungs- und Genehmigungszeiten sind vorangegangen. Das hat Frau Merkel alles nicht mehr angefasst in den letzten Jahren. Das hat Olaf Scholz aber auf den Weg gebracht. Und insofern bin ich gar nicht mit Kritik gegenüber der Ampelregierung, sondern ich sage, die jetzt im Deutschen Bundestag Mehrheiten bilden können, dazu zähle ich die CDU unter Herrn Merz genauso wie eben auch SPD und andere, die sollen doch bitte jetzt noch handeln und jetzt nicht einfach nur alles dem Bundestagswahlkampf überlassen. Es gibt noch ein paar Tage Handlungsfähigkeit im Deutschen Bundestag. Ich sage, das Thema Netzentgelte wäre aus meiner Sicht eines gewesen, wo man gesagt hätte, wir helfen der deutschen Industrie. Dann haben wir immer noch genug Zeit für Wahlkampf, aber das kriegen wir erstmal ordentlich noch hin. Das hätte ich mir sehr stark gewünscht.
Das Thema Krieg ist auch etwas, was die Ampel natürlich sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren. In Rheinland-Pfalz gibt es US-Stützpunkte, es gibt die Diskussion um Mittelstreckenraketenstationierung. Inwiefern ist das hier in Rheinland-Pfalz akzeptiert oder gibt es dort auch starke Kritik?
Natürlich gibt es auch die Sorge, wie geht es weiter mit dem Frieden in Deutschland und in Europa. Und niemand möchte ein Aufeinanderprallen der Kräfte, wie wir das in Zeiten des Kalten Krieges erlebt haben. Aber viele Menschen, ich glaube, die überwiegende Mehrheit der Menschen in Rheinland-Pfalz weiß, dass gerade auch die Präsenz der alliierten Streitkräfte, auch der Amerikaner, auch Teil der Sicherheitsgarantie für Deutschland und damit auch Rheinland-Pfalz ist. Wir haben rund 50.000 Menschen, US-Amerikanerinnen, US-Amerikaner, die bei uns leben, Militärangehörige, Zivilbeschäftigte darüber hinaus. Und hier gibt es eine gute Nachbarschaft. Ich sage auch ganz offen, ja, Freundschaft mit den amerikanischen Partnern. Wir sind ein wichtiger Militärstandort, ja, das ist so. Aber wir wissen es auch einzuschätzen und ich sage auch zu schätzen.
Jetzt noch ein bisschen stärker in Richtung Bundespolitik schauen. Der Wahlkampf steht unmittelbar bevor, wenn er nicht schon wirklich im Gange ist. Zwar offiziell noch nicht so richtig, aber man merkt es ja schon auch im Bundestag, wenn man die Reden hört, dass es da in diese Richtung geht. Olaf Scholz wird jetzt schon ein bisschen gescholten, dass er so eine Art Angstwahlkampf macht und geriert sich hier als Friedenskanzler. Wie geschlossen steht denn die SPD im Wahlkampf tatsächlich hinter Olaf Scholz? Es hat ja gerade in den letzten Wochen durchaus die Diskussion an der einen oder anderen Stelle um seine Person gegeben.
Die SPD ist eine Friedenspartei, seit Anbeginn an. Und ich glaube, Olaf Scholz versteht es sehr gut, deutlich zu machen, wir dürfen die Ukraine nicht alleine lassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein imperialistischer Krieg, den Russland angefangen hat, einfach akzeptiert wird. Die Stimmen gibt es ja auch in Deutschland. Aber er sagt gleichzeitig, es kann nicht das Interesse Deutschlands sein, auf die eine oder andere Weise zur Kriegspartei zu werden. Und ich finde, er versteht es sehr gut, diese Nahtstelle zu treffen. Wir sind der stärkste in Europa, der stärkste Partner der Ukraine. Ich wundere mich immer darüber, dass so viele immer noch einfordern, dass Deutschland sich engagiert. Und dann habe ich den Eindruck, man hat sich gar nicht mit den Tatsachen beschäftigt. Mhm. Niemand hat mehr in Europa geleistet zur Unterstützung der Ukraine, sowohl was die Verteidigungsfähigkeit angeht, als auch was die Fortexistenz auch des Landes angeht als Deutschland. Und wenn Sie sich anschauen, wir hier in Rheinland-Pfalz haben zwischen 50.000 und 60.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. 10.000 Kinder sind aus der Ukraine in rheinland-pfälzischen Schulen. Das ist ein deutlicher Beitrag, der die Ukraine unterstützt. Und ich glaube, es ist auch gut so und ich bin stolz darauf. Und das ist auch Teil unseres Angebots zum Erhalt des Friedens und zur Unterstützung der Ukraine. Es gibt natürlich Diskussionen innerhalb der deutschen Politik, was ist der richtige Kurs. Aber ich finde, Olaf Scholz zeigt, dass er ein gutes Verständnis dafür hat, wie wir es schaffen, die Ukraine zu unterstützen, ohne uns in einen Konflikt hineinziehen zu lassen. Das kann nicht unser Interesse sein.
Ist das ein Weg, den Rückstand, den es in den Umfragen für die SPD gibt, auch ein Stück weit aufzuholen? Wie optimistisch sind Sie da?
Ja, also ich glaube, der Kurs zur Unterstützung der Ukraine, der ist ja schon älter als der Termin der Bundestagswahl. Das heißt also, das hat jetzt erstmal gar nichts mit Wahlauseinandersetzungen zu tun. Der war vor einem Jahr oder vor zwei Jahren richtig und leider Gottes dauert dieser Krieg in der Ukraine ja schon über 1.000 Tage an und der ist jetzt auch noch genauso richtig. Ich glaube, dass, um jetzt die Frage zu beantworten, wie ist es mit der Bundestagswahl, die SPD nicht unterschätzt werden darf. Wir sind das Comeback-Kit der deutschen Politik. Das haben wir schon oft gezeigt in Deutschland 2021, in Rheinland-Pfalz, haben wir eben darüber berichtet, dass wir ganz oft in Umfragen hinten lagen und dann haben wir doch die Wahl gewonnen, und zwar sehr deutlich vor der CDU. Ich glaube, wir haben sehr stark auch Themen im Spiel, wenn ich an das Thema Alterssicherung, Rente denke, wenn ich an das Thema, wer finanziert eigentlich die Lasten der Zukunft denke. Da würde mich sehr interessieren, wofür Herr Merz steht. Mich würde sehr interessieren, wofür steht er, wenn es um die Diskussion um, wer finanziert auch rund um das Thema Schuldenbremse die nächsten Aufgaben geht. Da habe ich den Eindruck, er ist noch nicht ganz klar, was seine Position angeht. Also diese Auseinandersetzung zu führen und die SPD macht dazu Vorschläge, das finde ich eigentlich ganz spannend.
Werden Sie sich auch im Wahlkampf mit einbringen als Ministerpräsident?
Also ich bin als Sozialdemokrat ganz oft gefragt und werde auch sehr viel unterwegs sein und werde auch auf öffentlichen Plätzen sehr stark für meine Partei werben und auch für Olaf Scholz werben. Das mache ich gerne aus Überzeugung, weil ich einfach auch glaube, das Rennen ist noch nicht gelaufen und die SPD hat eine reale Chance, ganz vorne mitzuspielen und dafür will ich mich stark machen.
Wenn man sich so die Spitzenpolitiker aus Rheinland-Pfalz mal über die Jahrzehnte anschaut, dann sind da ja durchaus eine ganze Reihe Spitzenpolitiker, die es in die Bundespolitik geschafft haben und die dort lange gewirkt haben. Wie groß sind denn Ihre Ambitionen, durchaus auch mal nach Berlin zu schauen und die Bundespolitik anzupeilen?
Also ich finde, man kann als Ministerpräsident eine starke und man soll auch eine Rolle in Berlin spielen. Das kann man nicht, man kann sich dann nicht, wenn man die Interessen des Landes im Blick hat, des eigenen Landes im Blick hat, aus Berlin zurückhalten. Ich habe das für mich sehr früh erklärt. Ich will als Ministerpräsident in Berlin präsent sein, um die Interessen des Landes Rheinland-Pfalz zu wahren. Bei vielen Themen im Bundesrat oder darüber hinaus. Ich bin Mitglied des Präsidiums der SPD. Das macht für mich schon klar deutlich, ich bin auch in der SPD auf Bundesebene sehr stark engagiert. Aber mein wirkliches zentrales Ziel ist, Rheinland-Pfalz gut zu regieren mit einer Ampelkoalition. Die nächste Landtagswahl, die ja erst im Jahr 2026 sein wird, klar zu gewinnen, auch für mich zu entscheiden, auch wieder ein Mandat zu bekommen, Ministerpräsident zu sein. Und das ist mein Hauptaugenmerk.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses intensive Gespräch und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war unser Unter den Linden-Spezial aus dem Hambacher Schloss mit dem Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch viele gute Informationen an diesem Abend bei Phoenix.